Es ist Freitag, der 12. September 2025. Sie hören Konterfunk aktuell. Am Mikrofon ist Stefan Milius. Wir beginnen die heutige Sendung mit einem Hinweis auf die neue Ausgabe der Schweizer Zeit, dieses Mal unter anderem mit den folgenden Themen. Die Journalistin Isabelle Villalon gibt eine Einschätzung zu China, der neuen Supermacht. Chefredakteur Anjan Liebrand bringt eine Glosse zum grassierenden roten Filz. Der Zürcher Kantonsrat Ueli Bamert entlarvt in seinem Beitrag die Energiegesetzfunktionäre als Mitglieder einer Klimasekte. Die Schweizer Zeit können Sie abonnieren unter www.schweizerzeit.ch und eine exklusive Produktion der Schweizer Zeit läuft auch jede Woche am Montag im Konterfunk. Und damit kommen wir zu den Themen der heutigen Sendung. In den USA wurde Charlie Kirk, Gründer einer konservativen Bewegung, öffentlich vor Publikum durch einen Schuss ermordet. Nach den Attentatsversuchen auf Donald Trump und weiteren Gewalttaten muss man konstatieren, seine Stimme zu erheben ist für amerikanische Konservative offenbar nicht mehr ungefährlich. Kommentatoren sprechen seit längerem von einem aufgeheizten Klima in der Politik und die Meinungsfreiheit, in den USA traditionell ein hohes Gut, scheint unter Druck zu stehen. Über den Mord an Charlie Kirk und die Hintergründe sprechen wir mit Konterfunk-Redakteur Colin McMahon. Überall in Deutschland herrscht Aufregung bei den Bauern. Ursache ist das Mercosur-Abkommen, ein Handelsvertrag der EU mit 4 südamerikanischen Staaten. Soeben wurden weitere Details rund um dieses Abkommen bekannt und die heimische Landwirtschaft befürchtet, unter die Räder zu kommen. Denn wenn Produkte wie Fleisch oder Zucker in den Markt kommen, die in Brasilien oder Argentinien zu viel tieferen Standards produziert werden, verschärft das die Lage der deutschen Bauern. Zu Gast dazu ist heute Reinhard Jung von den Freien Bauern Brandenburg. Transmedizin. Das Wort kannte vor einigen Jahren kaum jemand. Heute sind geschlechterangleichende Operationen und Hormontherapien medizinischer Alltag. Man wird nicht nur auf dem Papier vom Mann zur Frau oder umgekehrt, sondern versucht das auch im Operationssaal. Die Juristin und Autorin Eva Engelken wehrt sich mit Mitstreitern gegen diese Entwicklung und ist überzeugt, die Erkenntnisse der Wissenschaft hinter sich zu haben. Transmedizin und ihre Folgen, mehr dazu im Gespräch mit Eva Engelke in dieser Sendung. Charlie Kirk, ein konservativer Autor, Podcaster und Bewegungsgründer in den USA, wurde am Mittwochabend unserer Zeit ermordet. Er wurde während einer öffentlichen Veranstaltung im Bundesstaat Utah erschossen, wo Kirk, wie er das regelmäßig tat, eine Debatte mit dem Publikum abhalten wollte. Neben entsetzten Stimmen über die Tat werden auch andere laut. Einige Medien suggerieren, der Ermordete habe mit seiner polarisierenden Art seinen Tod provoziert. Und in den sozialen Medien frohlocken vereinzelte Linke sogar, dass mit ihm eine Gegenstimme verstummt ist. Über den Mord, die Reaktionen und den politischen Hintergrund der Ereignisse spreche ich nun mit meinem Konterfunk-Kollegen Colin McMahon, einem Kenner der USA. Hallo Colin.
Hallo Stefan.
Colin, Charlie Kirk war, wenn man mal auf ihn gestoßen ist, auf sehr vielen Plattformen omnipräsent, aber es wird außerhalb der USA auch viele geben, die ihn gar nicht gekannt haben. Wer war der Mann? Was hat er alles angestoßen? Womit wurde er bekannt?
Ja, Charlie Kirk hat sich zum Ziel gesetzt, die Universitäten für die konservative Bewegung zu erschließen. Er hat schon mit 18, 2012 angefangen, Studentenräte zu organisieren. Und trat mit dieser Idee an Breitbart ran, zu einer Zeit, als Andrew Breitbart noch der Chef war und am Leben war. Und erhielt von Breitbart und so Leuten wie David Horowitz, dem politischen Aktivisten, Unterstützung, um eine Studentenbewegung zu gründen. Und hat ganz klein angefangen mit ASTAs und Studentenräten, Schülerräten, bis hin zum ersten Trump-Wahlkampf 2016, wo er als Kofferträger von Donald Trump Junior, dem Sohn des jetzigen Präsidenten, angefangen hat und dort den Wahlkampf mitgemacht hat, auch Leute getroffen hat wie J.D. Vance, damals noch zum Beispiel ein Trump-Skeptiker und ist also wirklich am Anfang dieser Trump-Bewegung mit an Bord gewesen und hat von dort eine Bewegung aufgebaut mit 250.000 Mitgliedern und auf 3.000 Campussen in Amerika präsent, die zweimal im Jahr riesige Events abhält, das AmFest, America Fest im Dezember, mit ungefähr 20.000 Teilnehmern und ein Organisationstreffen Student Action Summit, das gerade im Juli stattgefunden hat, mit ungefähr 5000 Teilnehmern. Und das war wirklich eine der wichtigsten Stimmen der Trump-Bewegung, auch ein persönlicher Freund von Trump Junior und J.D. Vance.
Aktuell weiß man noch wenig Konkretes über die Hintergründe des Anschlags und den Täter. Einzelne Kommentatoren sprechen bereits von einem politischen Mord, andere sind zurückhaltender. Welche Mutmaßungen sind aufgrund des Opfers aus deiner Sicht im Moment zulässig?
Die Umstände des Todes lassen auf tatsächlich einen sehr erfahrenen Schützen schließen. Also er wurde aus ungefähr 200 Meter abgegeben, dieser Schuss. Es gibt Bilder, die eine Person auf dem Dach zeigen, auf diesem Campusgelände von der Utah Valley University. Und ungefähr 3000 Leute stoben dann in Panik auseinander. Es wurden auch Menschen getrampelt, Menschen sind verletzt worden. Aber es wurde nur ein einziger Schuss abgefeuert auf Charlie Kirk, der ihn genau in die Halsschlagader getroffen hat. Also das wirft doch Fragen auf, ob wir das nicht mit einem professionellen Schützen zu tun haben.
Der Täter hat offensichtlich Charlie Kirk eine gewisse Bedeutung zugesprochen, dass er zu diesem Schritt gegriffen hat. Welche Rolle hat denn die Organisation Turning Point USA, die Charlie Kirk ins Leben gerufen hat? Welche Bedeutung hat sie für die Republikanische Partei oder insbesondere für die jüngere Generation tatsächlich gespielt?
Charlie Kirk und J.D. Vance stehen ja für diese junge konservative Generation, die wir auch hier erleben, dass es immer mehr angesagt ist, auch unter jungen Leuten konservative Meinungen zu vertreten. Und er hat es wirklich geschafft, die Jugend zu begeistern. Er hat eine riesige Rolle gespielt im Wahlkampf 2024. Er hat ungefähr 25 Universitäten besucht. Wer als Rechter schon mal auf einer Universität in Deutschland gesprochen hat oder auch in Amerika, der weiß, was das bedeutet. Und Charlie Kirks Spezialität war es, die offene Diskussion zu pflegen. Das war ja sein Ding. Ist auf die Leute zugegangen, hat gesagt, diskutier mit mir. Prove me wrong, change my mind, hat den Leuten eine offene Bühne gegeben. Er hat immer gesagt, wer nicht meiner Meinung ist, der soll bitte nach vorne kommen in die erste Reihe. Und das ist das wirklich Traurige, dass anscheinend bestimmte Leute keine Antwort mehr wissen auf solche Diskussionsaufforderungen außer nackte Gewalt.
Er hat also etwas getan, was früher gang und gäbe war, hat sich politischen Debatten gestellt, Fragen beantwortet, mit andersdenkenden Argumente ausgetauscht und dennoch war er offenbar heftig umstritten. Was hat ihn denn konkret für die einen zum Idol und für die anderen zum Feindbild gemacht?
Charlie Kirk war sehr erfolgreich. Er war sehr offen, er war ein Christ, er war immer sehr freundlich zu Menschen, er ist immer höflich geblieben. Das ist das Erstaunliche dabei, dass er es geschafft hat bei massiven linken Angriffen. Seine Events wurden ja immer von der Antifa gestört. Seine Aktivisten wurden häufig angegriffen, die Tische umgeschmissen, ihre Plakate runtergerissen. Es gibt Videos von Turning Point Aktivisten, die physisch angegriffen werden. Und da sie diesen christlichen Hintergrund haben, haben sie es irgendwie geschafft, auch dabei friedlich und höflich zu bleiben. Und das ließ sich wohl nicht länger unterbinden als mit so einer Gewehrkugel.
Einige Medien versuchen jetzt, das Verbrechen als eine Art tragischen Höhepunkt einer allgemeinen Entwicklung zu verkaufen, also ein angeheiztes, gewaltbereites Klima, das in den USA seit längerem herrsche und in dem solche Taten fast schon zu erwarten seien. Kannst du aus deiner Kenntnis der USA das unterschreiben, dass dieses Klima dermaßen geladen ist?
Ja, aber tatsächlich kommt die Gewalt heutzutage von links, wie wir das erleben, auch in Deutschland. Also seit 2017 gab es diesen Anschlag auf ein Baseballspiel von einem Bernie Sanders-Anhänger. Auch 2017 gab es diese Schießerei in Las Vegas auf ein Country-Konzert mit vielen Trump-Anhängern, wo 60 Menschen gestorben sind und 400 verletzt wurden, wo wir immer noch nicht genau wissen, was dahinter steckt. 2019 hat ein Antifa-Aktivist eine Eiszentrale angegriffen in Oregon und 2020 hat ein Antifa auf der Straße in Portland einen Trump-Anhänger niedergeschossen, bis hin zu den George Floyd-Krawallen, wo am 29. Mai 2020 eine Bande von Black Lives Matter und Antifa-Aktivisten versucht hat, das Weiße Haus zu stürmen und 60 Polizeibeamte verletzt wurden. Darüber redet außer in der konservativen Szene in den Mainstream-Medien niemand. Aber diese zunehmende Eskalierung der Gewalt ist in den konservativen Beobachtern natürlich nicht vorübergegangen. Letztes Jahr haben wir 2 Attentatsversuche auf den Präsidentschaftskandidaten Donald Trump. Es gab Antifa-Angriffe auf Tucker Carlson, den Moderator. Sein Haus wurde angegriffen. Die Antifa ist vor den Häusern von obersten Richtern aufmarschiert in Washington und Umfeld. Und nach dem Trump-Sieg gab es Angriffe auf Tesla. Teslas wurden abgefackelt. Es gab Angriffe auf die Immigrationsbehörde ICE. Es gab Angriffe auf die Elon Musk-Mitarbeiter von Doge. Es gab sogar Angriffe auf moderate Demokraten. Also der Gouverneur von Pennsylvania, Josh Shapiro, wurde angegriffen. Es gab einen versuchten Mordanschlag oder einen Brandanschlag, weil er nicht links genug war. Eine Abgeordnete in Minnesota, Melissa Hortman, ist umgebracht worden, weil sie Kompromisse gemacht hat mit den Republikanern im Parlament. Und dann gab es noch diesen Anschlag von Luigi Mangione auf den Versicherungsexecutive in New York, der tatsächlich von den Linken gefeiert wird. Da gibt es Bühnenstücke drüber und Fanclubs von Luigi Mangione. Also diese Eskalierung der Gewalt auf der linken Seite ist ja etwas, was wir auch aus Deutschland kennen. Es wird nur in der Mainstream-Presse nie hochgespielt. Da hören wir immer nur vom NSU-Prozess und von Walter Lübcke. Aber dass die tatsächliche Gewalt jetzt eher von links ausgeht, das ist heute nicht mehr zu leugnen.
Das klingt nach einer regelrechten Offensive gegen die Meinungsfreiheit, die historisch betrachtet in den USA ja ein sehr hohes Gut ist. Gibt es diesen Druck auf die Meinungsfreiheit in den USA und wird die Meinungsfreiheit irgendwo geschützt, wenigstens durch die Politik aktuell?
Ich rechne jetzt tatsächlich mit einer heftigen Antwort der Trump-Regierung. Also Cash Patel, der FBI-Chef, und die Justizministerin Pam Bondi haben beide angekündigt, da jetzt durchzugreifen. Auch Donald Trump hat angedeutet, dass er der Meinung ist, dass diese linke Hetze gegen seine Anhänger und gegen seine Regierung mitgeschossen hat, mitverantwortlich ist für den Tod von Charlie Kirk. Und ich denke, da wird jetzt von Bundesseite jetzt schon heftig reagiert werden. Und schon im August hat Trump angedeutet, man müsse strafrechtlich gegen den linken Großspender George Soros vorgehen, der ja für viele von diesen Antifa-nahen Organisationen verantwortlich ist. Nach dem ersten Trump-Sieg 2016 gab es ein Meeting am 13. November in Washington, wo George Soros mit den Demokraten zusammen diesen Widerstand organisiert hat. Und einen Monat später gab es dann plötzlich in Amerika die Antifa, die ja direkt aus Deutschland importiert wurde. Das gab es vorher noch nie, dass maskierte Schläger in Amerika den politischen Gegner auf der Straße verprügeln. Das ist etwas, was aus Berlin und Hamburg importiert wurde. Und da gibt es nachweislich Verbindungen. Und ich denke, da werden die Trump-Leute auch über den Atlantik gucken, was für Verbindungen es in der linksradikalen Szene auch nach Europa gibt.
Man kann sich ja schlecht in die Psyche eines Mörders hineinversetzen, aber es besteht die Vermutung, dass solche Leute auch immer beabsichtigen, über die Tat an sich generell Angst auszulösen, dass eben beispielsweise die konservative Bewegung in den USA nun zurückschreckt, dass die sich ausdünnt, dass niemand mehr laut ausspricht, was er sagt. Ist das zu befürchten?
Nein, ganz und gar nicht. Also die Top-Leute haben wirklich Oberwasser. Charlie Kirk wird der erste wirkliche, leider Märtyrer dieser Top-Bewegung sein und als solcher erinnert werden. Leute haben gestern schon gesagt, das ist ein Tag wie die Ermordung von Martin Luther King. Der wird in die Geschichte eingehen und nicht so schnell vergessen werden. Und da wird sich, glaube ich, keiner einschüchtern lassen. Ich fürchte eher, dass es zu starke Gegenreaktionen geben könnte. Aber ich glaube, die Tatsache, dass die Trump-Leute an der Macht sind, gibt ihnen ja doch die ganzen Mittel der Bundesbehörde. Also niemand fühlt sich, glaube ich, berufen, eine Miliz zu gründen und auf die Straße zu gehen und die Antifa zu jagen. Sondern das wird man dem Justizministerium und dem FBI überlassen. Das ist auch richtig so.
Wie gehen die Medien in den USA mit diesem Verbrechen um? Gerade die Mainstream-Medien dürften ja jetzt auch nicht besonders begeistert gewesen sein von Charlie Kirk. Dringt das durch in der Nachberichterstattung?
Ja, man sieht natürlich diese übliche Hetze, die wir auch hier in der Presse erleben. Er wird als Spalter, als Radikaler dargestellt. Dabei war Charlie Kirk der höflichste, bescheidenste Christ, den man sich vorstellen kann. Und wer viel Umgang mit Christen hat, weiß, dass das immer die nettesten, bescheidensten Menschen sind, die offen sind und auf andere zugehen. Und jetzt wird er so dargestellt, als wenn er ein unsäglicher Hetzer wäre. Es sind aber jetzt schon zwei Journalisten bei MSNBC gefeuert worden, weil sie Kommentare gemacht haben von wegen im Prinzip er ist selber schuld oder vielleicht waren das ja irgendwelche Trump-Anhänger, die da geschossen hätten oder sowas. Geht jetzt ganz schnell nach hinten los, weil sogar der Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, hat kondoliert, hat gegen diese Gewalt plädiert und er hat ja vor kurzem auch in seiner Sendung Charlie Kirk als Gast. Gavin Newsom versucht, sich für den Wahlkampf fit zu machen und debattiert jetzt sehr viel mit so Trump-Leuten, um sich da auch stark zu machen. Und Gavin Newsom hat auch ganz klar sich dazu geäußert, dass sowas einfach politisch nicht geht, dass wir miteinander reden und nicht aufeinander schießen müssen.
Das sind ja immer diese zwei Lager nach einem solchen Ereignis. Die einen glauben, das wird die Spaltung noch vertiefen, für noch mehr Polarisierung sorgen. Andere sagen, das wirkt sich jetzt irgendwo einigend aus, weil sich fast alle vernünftigen Menschen einig sind. Das kann es ja nicht sein. Welche Richtung erwartest du?
Ja, ich hoffe, dass die Macht der Bundesregierung, die Macht des Faktischen und der Vereinigten Staaten von Amerika auch hier in Europa einen Unterschied machen werden. Man wird auch jetzt hier auf die Meinungsfreiheit gucken. Es gab ja in den letzten zwei Wochen, zwei Anhörungen vor dem Senat zur Meinungsfreiheit in Europa und zum Einfluss von NGOs. Und da wurde ja ganz stark betont, dass in Deutschland gegen die politische Opposition mit Staatsorganen und NGOs zu Felde gezogen wird. Auch das Beispiel von Joachim Paul in Ludwigshafen, wurde diese Woche von Michael Schellenberger im Weißen Haus im Gespräch mit Carolyn Leavitt, der Pressesprecherin, thematisiert. Man ist im Weißen Haus sich durchaus bewusst, was in Deutschland vor sich geht und Österreich, vielleicht nicht ganz so schlimm in der Schweiz, aber das hat man auf dem Schirm und da wird man drauf gucken. Und denke, die begreifen das auch als Teil einer globalen linken Kampagne gegen die konservative Bewegung. Und da wird sich jetzt hoffentlich einiges tun.
Donald Trump hat unmittelbar nach der Tat ganz deutlich gemacht, wie wichtig ihm Charlie Kirk war, wie sehr er ihn geschätzt hat und wie sehr entsetzt er über dieses Verbrechen ist. Was heißt das nun für ihn selbst? Gelingt das Vorhaben des Täters, dass das irgendwo eben zu einem Einschnitt bei den Konservativen sorgt? Oder wird das Gegenteil eintreten, dass Trump jetzt noch mehr Rückenwind für seine Sache kriegt?
Ich glaube schon. Ich glaube, Charlie Kirk war wirklich sehr sympathisch. Er hat vor allem junge Leute begeistert als YouTuber und auf den Universitäten. Und da hat er wirklich auch die Jugend mitgenommen. Und Donald Trump weiß das ganz genau. Auch sein Sohn natürlich und sein Vizepräsident wissen das ganz genau. Die werden ihn natürlich jetzt zum Märtyrer stilisieren. Das ist auch richtig so. Die Fahnen sind schon auf Halbmast. Er hat einen Gedenktag ausgerufen und ein Kondolenzschreiben aufgesetzt. Und natürlich wird das nicht so schnell vergessen. Die Linken werden sagen, das wird instrumentalisiert. Wenn sie ständig über NSU vor 25 Jahren und Walter Lübcke reden, ist das natürlich nicht Instrumentalisierung. Das wird der Vorwurf sein, aber trotzdem wird man diesen Charlie Kirk jetzt als Banner vor sich tragen, da bin ich mir ganz sicher.
Der Mord an Charlie Kirk in den USA. Ich war im Gespräch mit meinem Konterfunk-Kollegen Colin McMahon. Besten Dank, Colin.
Danke, Stefan.
Es ist ein Handelsabkommen mit gigantischen Ausmaßen, das die Europäische Union ausgehandelt hat, das Mercosur-Abkommen mit Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay. Nun hat die EU-Kommission weitere Details zu den vorgesehenen Zollkontingenten vorgelegt. Und es zeigt sich, der Landwirtschaft in Deutschland drohen harte Einschnitte. Bauern befürchten einen ungleichen Wettbewerb. Fleisch, Zucker und anderes aus Südamerika produziert zu weit niedrigeren Standards, könnten unsere heimischen Höfe unter massiven Druck setzen. Wie stark werden die Auswirkungen wirklich sein und wie lässt sich darauf reagieren? Wir sprechen darüber mit Reinhard Jung von den Freien Bauern Brandenburg. Guten Tag, Herr Jung.
Guten Tag, Emilius.
Herr Jung, das Mercosur-Abkommen, das wurde bereits 2019 auf den Weg gebracht. Nun zeichnet sich das Vorhaben mit seinen Auswirkungen konkreter ab. Was bedeutet das Abkommen zusammenfassend pauschal für Deutschland, für die Landwirte, für die Konsumenten?
für die Landwirtschaft gravierende Einschnitte dahingehend, dass der Preisdruck enorm zunehmen wird. Also Sie jetzt sprachen ja schon von den gigantischen Ausmaßen und ich will einfach die Zahlen in den Raum werfen, die uns im Augenblick natürlich bewegen. Das sind 100.000 Tonnen Rindfleisch, 180.000 Tonnen Geflügelfleisch, 180.000 Tonnen Zucker, also aus Zuckerrohr hergestellt, Ethanol, die zusätzlich zollbegünstigt auf den europäischen Markt kommen sollen durch dieses Abkommen. Im Gegenzug natürlich dafür, dass wir dann deutsche oder europäische Maschinen, Autos und so weiter in den Mercosur-Ländern besser verkaufen können. So, und das ist eine Bedrohung natürlich für unsere Landwirtschaft. Also die Befürworter argumentieren immer beispielsweise beim Rindfleisch. Das sind gerade mal 2% der gesamten europäischen Produktion. Aber jeder, der ein bisschen was von Marktwirtschaft versteht, weiß, dass man mit 2% auf einem übersättigten Markt natürlich Preise bis um 20% senken kann. Ja, und für uns spielt das einfach deshalb eine riesengroße Rolle, weil wir uns als Landwirte natürlich ohnehin schon in einem globalen Wettbewerb bewegen, der eben durch Zollschranken noch bis zum gewissen Grade die europäische Landwirtschaft schützt. Und wenn diese Zollschranken fallen, dann heißt das in Kombination mit den vielen, vielen Auflagen und Regulierungen, die wir hier zulande haben, dass wir einfach nicht mehr wirtschaftlich produzieren können. Ich bin ja selber Rinderhalter. Ja? Hab eine Mutterkuhherde hier, wir mästen die Rinder selber aus. Ganz, also in den letzten 20 Jahren, in denen ich das gemacht habe, ein ganz knappes Geschäft. Funktioniert, wenn man fleißig ist, aber es ist ein sehr knapper Markt und wir haben gerade jetzt, also nach vielen, vielen Jahren, haben wir wirklich auskömmliche Preise, weil aber auch so viele schon aufgegeben haben. Und dann droht wieder so eine, ja, ich sag's mal ganz offen, am Ende ist es eine Rindfleischschwemme aus Ländern, die nicht nur zu ungleichen Bedingungen produzieren, das haben Sie ja schon angesprochen, sondern einfach Agrarüberschussländer sind. Die können uns allein von ihrer Kapazität her in Grund und Boden produzieren. Also Sie haben angesprochen das Thema ungleiche Standards. Das sind die sozialen, ökologischen Standards. Ich will mal gerade bei den Mercosur-Staaten anführen. Zum einen, dass dort natürlich Rinder mit Hormonen gemästet werden, die in der EU verboten sind, in riesigen Feedlots gehalten werden, also unter Bedingungen, was Tierhaltung, Tierschutz, Düngerecht und so weiter angeht, in der EU überhaupt nicht denkbar wären, aber wesentlich billiger produzieren können. Dass Zucker dort produziert wird mit Pflanzenschutzmitteln, die in der EU lange verboten sind, teilweise mit Flugzeugen ausgebracht. Also das sind ja ganz andere Produktionsverhältnisse. Das ist ein völlig unfairer Wettbewerb. Und was dazu kommt, Brasilien, Argentinien, Uruguay, Paraguay, das sind ja diese Länder, die können ihre, besonders Brasilien, ihre Produktion ja endlos ausdehnen in den tropischen Regenwald hinein und tun das auch. Also wir haben ja Regierungswechsel, Bolsonaro, Lula, hat sich überhaupt nichts geändert. Ja? Es geht immer weiter Richtung Norden in den tropischen Regenwald rein. Und das sind Länder, die wesentlich mehr Agrargüter produzieren, als von der Bevölkerung dort verbraucht werden. Das heißt, den Rest müssen sie eh irgendwo loswerden. Das heißt, am Ende des Tages können sie dieses wesentlich billiger produzierte Rindfleisch, Geflügelfleisch und Zucker, das sind ja die Produkte, die verhandelt werden, zu jeden Konditionen, die denkbar sind, auf den Weltmarkt schmeißen. Ja, sie werden natürlich das für sich Vorzüglichste nehmen, ja. Aber sie werden damit ganz, ganz, ganz massiv uns wieder Konkurrenz machen und die Rentabilität der Landwirtschaft in der Europäischen Union, in Deutschland senken. Und deshalb sind wir natürlich gegen dieses Abkommen.
Die Konkurrenzsituation steigt also, die Preise sinken also. Was heißt das jetzt ganz konkret? Sind vor allem die kleineren und mittleren Betriebe bedroht? Kommt es zu einem Höfesterben oder was erwarten Sie da?
Das betrifft eigentlich alle Betriebe gleichmäßig. Denn wenn wir vergleichen, in welchen Größenordnungen Landwirtschaft in diesen Mercosur-Staaten, zumindest die Landwirtschaft für den Export betrieben wird, dann sind das Betriebe, die weit, weit oberhalb der Grenzen unserer doch sehr bäuerlich geprägten Landwirtschaft in den europäischen Staaten und insbesondere in Deutschland liegen. Das heißt also, die Landwirtschaft ist allein von der Agrarstruktur her eine ganz andere, eine weitaus industriellere Landwirtschaft, die dann eben auch noch zu anderen Auflagen produziert. Das betrifft nicht nur die kleineren Betriebe, das betrifft letzten Endes die gesamte Landwirtschaft hierzulande, dass sie unter diesem Preisdruck nicht mehr rentabel produzieren kann.
Nun sagen die Befürworter, naja, günstige Importe entlasten die Verbraucher. Als Konsument muss ich also jubeln, wenn ich selber kein Bauer bin. Wie sehen Sie das?
Das ist eine Milchmädchenrechnung. Denn sehen Sie, das Geschäft machen ja wie so häufig nur zum Teil diejenigen, die die Produkte erzeugen. Und zum ganz großen Teil sind das diejenigen, die das Schiff hin und her schippern und die Handelsströme kontrollieren letzten Endes. Und wenn wir hier immer weniger eigene Produktion von, sagen wir mal, Rindfleisch oder Geflügelfleisch oder Zucker haben, dann wird das am Ende für den Verbraucher nicht das kosten, was die Produktionskosten in Brasilien waren, sondern es wird das kosten, was man in der Europäischen Union in einer Mangelsituation am Markt erzielen kann. Das heißt, so konzentriert wie die Lebensmittelverarbeitung und der Lebensmitteleinzelhandel insbesondere mit monopolartigen Strukturen gerade in Deutschland sind, wird der Verbraucher davon, wie schon immer, vermutlich sehr, sehr wenig haben. Aber wir werden im Ergebnis einen Niedergang der eigenen Produktion in der Landwirtschaft haben. Und das kann den Verbraucher irgendwann mal ganz, ganz bitter treffen. Denn ein weiterer Aspekt, der ganz stark gegen dieses Freihandelsabkommen spricht, ist natürlich, dass wir in einer veränderten weltwirtschaftlichen und weltpolitischen Situation leben. Wir haben eine Unmenge an Krisen, auch an kriegerischen Auseinandersetzungen, die immer näher auch an die Europäische Union heranrücken. Und in einer solchen Zeit, das absolut Wesentliche für die Versorgung der Bevölkerung, nämlich die Versorgung mit Lebensmitteln aus heimischer Produktion, in Gefahr zu bringen, beziehungsweise zu vernachlässigen, und nichts anderes passiert letzten Endes in einer Europäischen Union, die die Landwirtschaft immer weiter runterreglementiert und andererseits die Grenzen öffnet für billige Agrarprodukte aus Übersee. Das ist eine, wenn man es unter sicherheitspolitischen Gesichtspunkten sieht, verantwortungslose Politik. Und insofern kann ich auch überhaupt nicht verstehen, dass die Befürworter, die Politiker, die gerade in Deutschland Mercosur so bejubeln, überhaupt nicht den Blick für die tatsächlichen weltpolitischen Herausforderungen haben. Denn die würden letzten Endes nur eine Antwort erlauben. Wir brauchen hier eine starke Landwirtschaft, die in der Lage ist, die Bevölkerung in der Region aus eigener Kraft zu ernähren. Und genau das machen wir mit solchen Freihandelsabkommen kaputt.
Versuchen wir doch gleich, dieses Rätsel zu lösen, denn Deutschland gilt innerhalb der EU in der Tat eher als Befürworter des Abkommens. Haben euch die Politiker einfach vergessen, euch Landwirte, oder rechnen die völlig anders als ihr?
Es ist in der Tat so, und das kann man sicherlich mit dem Stellenwert der Landwirtschaft in den einzelnen Ländern in Verbindung bringen, dass der Widerstand gegen Mercosur, der ja nicht unerheblich ist, auch in der EU von anderen Ländern getragen wird, will ich mal vorsichtig sagen. Also da sind Frankreich zu nennen, Italien, Polen, Österreich, also es sind Länder, die vielleicht, ja, die gar nicht mal unbedingt stärker agrarisch geprägt sind, also im Fall von Polen tatsächlich schon, aber wo die Landwirtschaft noch einen anderen Stellenwert hat. Dass in Deutschland so gering ist, ist eigentlich fast nicht erklärlich, oder wenn es erklärlich ist, dann an den Strukturen der landwirtschaftlichen Interessenvertretung im eigenen Land. Wir haben die Freien Bauern ja nicht umsonst gegründet, sondern haben das getan, weil wir der Überzeugung sind, dass der Deutsche Bauernverband bäuerliche Interessenvertretung und dieser Gesellschaft nicht hinkriegt, dass er nicht mehr unabhängig ist, dass er zu sehr verflochten ist mit Politik und Industrie und eben die Interessen des eigenen Berufsstandes vernachlässigt. Also wir haben bei uns in Deutschland tatsächlich eine schwierige Situation. Das sollte uns nicht davon abhalten, tatsächlich zu sagen, dass es im Interesse der deutschen Landwirtschaft unverantwortlich ist, dieses Abkommen.
Immer wenn die EU etwas beschließt, dann gibt es auch Schutzmaßnahmen, die dann eingeführt werden, mit denen das Ganze abgefedert werden sollte. Im konkreten Fall sind es Importkontingente und mögliche Entschädigungsfonds. Reicht das nicht, um die Bauern in Deutschland abzusichern?
In der Tat stellen wir fest, also die EU-Kommission versucht im Augenblick mit allen Mitteln die Ratifizierung durchzudrücken. Sie braucht ja die Ratifizierung von allen EU-Regierungen und Parlamenten. Einerseits mit Subventionszusagen an die Landwirtschaft, andererseits mit Nachhaltigkeitsklauseln, die aber am Ende keine Wirkung entfalten werden. Was nützen uns diese Subventionen bei Staatshaushalten, die sowieso auf Kante genäht sind, wo wir absehen können, dass am Ende kein Geld mehr da ist? Und was nützen uns letzten Endes diese, als Greenwashing möchte ich das bezeichnen, diese Nachhaltigkeitsregeln, wonach das im Endeffekt da, wo produziert wird, nämlich in den Mercosur-Staaten, überhaupt nicht von uns kontrolliert werden kann und anders gesteuert werden kann? Die EU-Kommission hat am Ende ja auch noch die Option, eine Inkraftsetzung des Handelsteils ohne die rechtlichen politischen Bestandteile. So hat man das bei dem Freihandelsabkommen mit Kanada gemacht und hat dann irgendwie Jahre später den Rest hinterher ratifiziert. Also der Druck, das durchzusetzen, ist enorm groß. Und in der Tat, wir haben in Deutschland im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern, die sehr stark sich gegen den Abschluss oder gegen die Ratifizierung dieses Mercosur-Abkommens einsetzen. Ich nenne da Frankreich, Polen, Italien. Besonders Österreich auch, haben wir in Deutschland einen sehr geringen Widerstand dagegen. Das mag zusammenhängen mit der schwächeren Berufsvertretung, die wir hier haben mit dem Deutschen Bauernverband. Nicht umsonst haben wir ja die Freien Bauern gegründet, um einfach eine stärkere, klarere Berufsvertretung im Sinne der bäuerlichen Familienbetriebe hinzukriegen. Aber Sie sprechen natürlich damit auch an, dass tatsächlich der politische Rückhalt der Landwirtschaft gegen das Mercosur-Abkommen in den letzten Jahren enorm gesunken ist. Wir haben im Grunde, wenn man sich das Parteienspektrum anguckt, eigentlich nur noch AfD, BSW und Linke, die relativ deutlich dagegen Stellung beziehen. Die anderen Parteien sind mehr oder weniger eingeknickt. Wir hatten ja früher eine Unterstützung ganz deutlich von den Grünen und bis weit in die SPD hinein, die gesagt haben, das sind unfaire, auch im Sinne der Mercosur-Staaten und der arbeitenden Bevölkerung dort und der Umwelt dort, unfaire Handelsabkommen, die die Völker und die Volkswirtschaften nicht wirklich voranbringen, sondern nur dem großen Kapital nützen. Diese Unterstützung ist in den letzten Jahren abhandengekommen, dass die Grünen nicht mehr dieselben Grünen sind wie früher und sehr viel an Glaubwürdigkeit verloren haben, ist ja eine Binsenweisheit. Aber letzten Endes müssen wir alle in der Landwirtschaft daran arbeiten, dass die Politik diese gravierenden Folgen von Mercosur stärker berücksichtigt und letzten Endes einen Widerstand dagegen organisiert, dahingehend, dass das Abkommen im Deutschen Bundestag nicht ratifiziert werden darf.
Und was braucht es denn anstelle dessen? Ein anderes Handelsabkommen oder regionale Versorgungskonzepte oder einen Schutzschirm für die heimische Landwirtschaft?
Ja, wir sind nicht gegen Freihandelsabkommen grundsätzlich. Aber man muss eben sehen, dass es sich bei Rindfleisch, bei Getreide zum Beispiel, da müssten wir auch reden über die Zollfreiheit zur Ukraine, da gibt es ja gar kein Freihandelsabkommen, sondern da gibt es ja einfach nur eine einseitig erklärte Zollfreiheit, die dazu führt, dass Getreide in großen Ordnungen in die Europäische Union eingeführt werden kann, genauso unter völlig anderen Bedingungen produziert, aus einem Agrarüberschussland. Wir müssen dahin kommen, dass wir bei Massengütern, die wir hier selber produzieren können und die überlebenswichtig sind, dass wir die aus solchen Freihandelsabkommen einfach ausklammern. Dass Deutschland ein Exportland ist, dass die ganze EU eigentlich tendenziell eher exportorientiert ist und dass wir dem auch einen Teil unseres Wohlstands verdanken, ist ja nicht neu. Ja? Aber das Ausmaß, in dem man dabei die berechtigten Interessen der Landwirtschaft ignoriert und die Landwirtschaft gegen die Wand drückt, ist schon neu oder hat eine neue Qualität gewonnen in den letzten Jahrzehnten, muss man sagen. Und das hat vielleicht damit zu tun, dass die Landwirtschaft eine geringere politische Bedeutung hat. Dagegen müssen wir ankämpfen. Aber das ist auch, irgendwo kann man die Politiker da nicht aus ihrer Verantwortung entlassen und muss sagen, das ist unverantwortlich. Und zwar nicht nur gegenüber der Landwirtschaft, sondern gegenüber der gesamten Gesellschaft. Denn man muss es immer wieder sagen, wir erzeugen das tägliche Brot, von dem diese Gesellschaft lebt. Und wenn das hier nicht mehr erzeugt wird, dann wird diese Gesellschaft davon nicht mehr leben. Und wenn es hier zu Krisen kommt und es sieht nicht aus, als ob diese Schönwetterlage, die wir in den letzten vielleicht 70 Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg erlebt haben, ewig beibehalten wird. Wenn es hier zu wirklichen Krisen kommt, dann ist das Versorgungsschiff aus Brasilien ganz, ganz weit weg. Aber unsere Bauern sind nah und sind noch da. Und deshalb sollten wir dagegen kämpfen, dass Mercosur ratifiziert wird. Auch in Deutschland sollten wir dagegen kämpfen.
Stichwort Kämpfen. Steht der Traktor schon vor dem Haus? Werden Sie sich nach dem Gespräch draufschwingen Richtung Berlin und die eine oder andere Autobahn blockieren?
Ich werde mich nach dem Gespräch draufschwingen, um meinen Rindern, die auf meiner gut abgeweideten, aber jetzt durch 20 Liter auch nachwachsenden Weide einen neuen Ballen Kleegras-Silage zu bringen in der Endmast, damit ich richtig schöne Steaks und Rouladen produziere, die sie dann nachher genießen dürfen. Und damit das so bleibt, werden wir natürlich politisch protestieren. Wir haben viel protestiert, aber ich sage Ihnen auch, am Ende des Tages kommt es nicht nur darauf an, dass viele, viele Trecker fahren und Druck machen, sondern am Ende des Tages kommt es auch darauf an, dass man mit den richtigen Politikern spricht und mit Nachdruck die Interessen vertritt. Wir haben als Freie Bauern eigentlich immer den Anspruch gehabt, dass wir nicht nur Tagespolitik machen, sondern dass wir auch in den großen Fragen über die Tagespolitik hinausdenken. Und ich glaube, unser Verband, der sich auf Bundesebene ja gerade erst etabliert hat in den letzten Jahren, verfügt durchaus über Konzepte, wenn wir es wieder mit Politikern zu tun haben, die ernsthaft dem Wohl des Volkes dienen wollen, über Konzepte, um der Landwirtschaft wieder einen vernünftigen Stellenwert innerhalb unserer Volkswirtschaft, innerhalb der Gesellschaft zu geben. Und ich nenne einfach nur mal die ganz großen Themen. Da gehört auf jeden Fall dazu, dass wir uns gegen die Macht der Monopole wenden müssen, die uns im Lebensmitteleinzelhandel, in der verarbeitenden Wirtschaft kontrollieren. Da gehört dazu, dass wir den Preisdruck durch Importe senken müssen. Also das, was Sie gerade angesprochen haben, Mercosur. Und auch vor allen Dingen das Billiggetreide aus der Ukraine. Und da gehört insgesamt dazu, dass die Landwirtschaft wieder einen Stellenwert in der Gesellschaft kriegen muss als Ernährer unseres Volkes, und dafür treten wir ein und dafür haben wir die richtigen Konzepte, die wir auf der Straße mit vielen Traktoren, aber auch in der Politik mit konstruktiven Vorschlägen vermitteln können.
Reinhard Jung von den Freien Bauern Brandenburg zu den Auswirkungen des Mercosur-Abkommens der EU. Besten Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen auch.
Unter dem Mantel des sogenannten Selbstbestimmungsgesetzes ist in Deutschland mittlerweile vieles möglich. Man kann seinen Geschlechtseintrag ändern und kommt auch leichter an medizinische Behandlungen, die diese Änderung dann körperlich und optisch vollziehen. Ein Angebot, das sich auch an Kinder und Jugendliche richtet. Ähnliche Entwicklungen sind in der Schweiz und in Österreich zu beobachten. Dagegen richtet sich zunehmend Widerstand. Demnächst finden in Berlin und Münster zwei Protestaktionen gegen die sogenannte Transmedizin statt. An diesen beteiligt ist die Juristin, Wirtschaftsjournalistin und Autorin Eva Engelken. Sie publiziert immer wieder zum Thema Geschlechtsumwandlungen und ist nun bei uns zu Gast. Guten Tag, Frau Engelken.
Schönen guten Tag, Herr Milius.
Frau Engelken, wir werden heute über Ihre Kritik an der Transmedizin im Detail sprechen, aber pauschal zusammengefasst, welches ist der zentrale Punkt, der zu Ihrem Einsatz gegen solche Operationen führt?
Der zentrale Kritikpunkt ist, dass diese sogenannten geschlechtsangleichenden Behandlungen natürlich keinen Geschlechtswechsel herbeiführen, auch nicht bei Minderjährigen, auch nicht, wenn sie sehr früh durchgeführt werden. Aber es handelt sich um Eingriffe, die sind irreversibel und die führen fast immer zur Unfruchtbarkeit der Person. Und sie werden in Deutschland leichter zugänglich gemacht, obwohl andere Länder sie einschränken. Und deshalb ist auch unser Ziel, darauf aufmerksam zu machen, dass man Kinder davor schützen sollte. Und wir möchten eine sachliche Debatte anstoßen.
Was sind das denn im Einzelnen für Eingriffe und Operationen, die darunter fallen? Und welche möglichen gesundheitlichen Risiken und Nebenwirkungen stehen da im Raum? Sie haben bereits die Unfruchtbarkeit erwähnt. Ich gehe davon aus, es gibt weitere.
Ja. Man muss unterscheiden zwischen den hormonellen Eingriffen und den operativen Eingriffen. Ich beginne mal mit den hormonellen Eingriffen. Die hormonelle Entwicklung ist ja so, dass in der Pubertät die Fortpflanzungsorgane reifen. Und zwar durch natürliches Testosteron bei den Jungen und durch natürliches Östrogen bei den Mädchen. Wenn man das jetzt blockiert, dann verhindert man die Entwicklung, eben mit irreversiblen Folgen. Die Fruchtbarkeit kann sich nicht entwickeln. Die sexuelle Funktion, die Libido, wird eingeschränkt. Und es hat noch weitere Nebenwirkungen. Wenn man noch weitere Medikamente, nämlich sogenannte Pubertätsblocker, hinzufügt, dann wird auch das Wachstum und auch das Gehirnwachstum eingeschränkt. Das kann dann dazu führen, dass man auf dem Papier Erwachsene hat, die aber körperlichen Status eines Kindes sind. Das ist also jetzt dieser hormonelle Eingriff. Die zweite Art von Eingriff, die gemacht wird, um das Geschlecht zu ändern, kann man es ja nicht, aber um es sozusagen dem Gegengeschlecht anzugleichen, sind die Operationen. Und bei den Mädchen geht es oft um die operative Entfernung von Brüsten, und zwar der gesunden Brüste. Es gibt keine Indikation, warum die Brüste jetzt anders als bei Krebs zum Beispiel entfernt werden müssten. Und dann im Weiteren um die Entfernung der Gebärmutter und der Eierstöcke. Und dann, wenn man wirklich bis zum Ende gehen möchte, um eine Hauttransplantation, um aus diesem Hautgewebe einen künstlichen Penis, ein Penoid, zu formen.
Wer sorgt denn letztlich dafür, dass es überhaupt zu einem Eingriff kommt? Wer gibt da grünes Licht? Ist das die Empfehlung eines Arztes oder eines Psychologen oder sind da noch andere Personengruppen beteiligt?
Hierzu hat sich ein ganzer medizinischer Zweig gebildet, die sogenannte Transgender-Medizin, auf die wir mit unserer Protestaktion aufmerksam machen wollen. Da sind Psychologen, Psychiater, Ärzte, Endokrinologen und so weiter beteiligt, die dann entscheiden, dass das der richtige Weg sei. Das ist eben der große Streitpunkt. Aufgrund des Selbstbestimmungsgesetzes darf man in Deutschland ja inzwischen selbst entscheiden, dass man das andere Geschlecht hat. Man muss also keine Gutachten mehr durchführen. Bei den Kindern, bei denen solche Eingriffe befürwortet werden, diagnostiziert man etwas, das nennt sich Geschlechtsdysphorie, also ein Leiden am eigenen Geschlecht. Das ist eine umstrittene psychiatrische Diagnose, mit der dann diese Eingriffe begründet werden. Und einiges davon passiert im medizinischen Graubereich und viele Leute wissen gar nicht, worum es sich handelt und worauf sie sich einlassen, wenn Kinder denken oder sagen, sie würden sich dem anderen Geschlecht zugehörig fühlen.
Das ist also die Lage in Deutschland. Wo stehen wir denn da im internationalen Vergleich? Wie gehen andere Nationen mit dem Thema um?
Ja, ich muss noch ganz kurz was zu Deutschland sagen. Tatsächlich ist in Deutschland das nicht nur eine reine Theorie, es ist tatsächlich bereits ein existenter Medizinskandal. Wir haben, ich nenne mal eine Zahl, 2005 bis heute sind 24.000 genitalangleichende Operationen an Transgender-Patienten in Deutschland durchgeführt worden. Zum einen die maskulinisierenden OPs, um einen sozusagen optisch einen Mann zu erzeugen, und feminisierende Operationen für Frauen. Und ganz bemerkenswert ist, dass da eben bei den 18- bis 25-Jährigen ein sehr hoher Anstieg von 8 Operationen im Jahr 2005 auf über 900 Operationen im Jahr 2023 erfolgt sind. Also man muss jetzt sehen, dass diese hohe Zahl von Operationen ist nicht gleichbedeutend mit den Patienten, weil an einem Patienten viele Operationen teilweise notwendig sind. Das habe ich ja geschildert, was für Operationen das sind. Und es wird eben auch an unter 18-Jährigen operiert. Und das ist rechtlich zusätzlich problematisch, weil die eben unfruchtbar machen oder teilweise unfruchtbar machen, stehen die dem gesetzlichen Sterilisationsverbot bei Minderjährigen nach 1631c bürgerlichem Gesetzbuch entgegen. Das ist also die Lage in Deutschland. Das ist nicht so richtig im Bewusstsein der Öffentlichkeit. Wir gehen davon aus, dass diese Beeinflussung von Jugendlichen dazu führt. Deutschland geht da einen Sonderweg. International dreht sich der Wind schon ein bisschen. Die CAS Review, die hat ergeben, dass diese Operationen überhaupt nicht helfen und auch die Hormonbehandlungen nicht. Sie sagen, Pubertätsblocker und Hormone, die verringern den Leidensdruck nicht, aber verursachen langfristige gesundheitliche Risiken. Und Deutschland setzt sich entgegen diesem internationalen Trend.
Sie haben bereits das Stichwort Leidensdruck genannt. Das ist ja das Argument für die Eingriffe. Das lautet stets, die Menschen, die Sie suchen, die fühlen sich falsch in ihrem Körper. Sie haben eben diesen enormen Leidensdruck und die Operation ist dann eine Befreiung. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, gibt es eigentlich keine wissenschaftlichen Befunde, die solche Aussagen stützen.
Das ist ganz richtig, ja. Diese Befragung oder diese Befunde, die das angeblich hergeben, dass sich der Leidensdruck verringert, die beruhen auf Selbstauskünften von Betroffenen. Es gibt aber eine große Langzeitstudie aus Schweden, die zeigt, dass die psychischen Erkrankungen und das, was einmal ins Feld geführt wird, die Suizidraten, nach den Eingriffen eben nicht deutlich sinken, sondern im Gegenteil ansteigen. Was man ja als ganz normaler Mensch sehr gut nachvollziehen kann, wenn man einen an sich gesunden Körper beeinträchtigt und sie ihn sozusagen dauerhaft krank macht, weil man muss ja dann dauerhaft diese Hormone nehmen, diese Operationen haben Nachwirkungen, erhöht das den psychischen Druck und eben langfristig auch die Suizidneigung. Ich wollte noch erwähnen, dass Deutschland eine Leitlinie verabschiedet hat, die S2K-Leitlinie, die diese Eingriffe vorsieht, natürlich nach einer Diagnose, aber eben überhaupt als Möglichkeit vorsieht. Und dem möchte ich entgegenhalten, dass man an einem gesunden Körper nicht rumschnippeln sollte. Man sollte vielmehr danach trachten, einen jungen Menschen oder auch einen mittelalten Menschen darin zu bestärken, dass er in dem ihm von Geburt an gegebenen Körper richtig ist. Und darauf sollte die Behandlung zielen und nicht als mögliches Instrument, du fühlst dich in deinem Körper nicht wohl, aha, also operieren wir dich. Man muss auch noch dazu sagen, dass die Transoperationen eine absolute Sonderstellung einnehmen. Es gibt keine einzige andere Krankheitsart, bei der die Selbstauskunft des Patienten dafür hergenommen wird, Eingriffe zu rechtfertigen. Also wenn Sie jetzt beispielsweise jemanden haben, der denkt, er hätte 3 Arme, und ein Arm wäre zu viel und zum Arzt geht und sagt, bitte operieren Sie mir diesen 3. Arm ab. Er hat aber nur 2 Arme und würde einen gesunden Arm verlieren, würde natürlich kein Mediziner der Welt ihm einen Arm deswegen aboperieren. Und bei Trans macht man das, dieses Gefühl, im falschen Körper zu sein, eine Geschlechtsdysphorie zu haben, was ein wirkliches starkes Leiden ist. Aber da geht man dem nicht aus dem Grund, sondern und guckt, woher kommt dieses Leiden, sondern man sagt, ah ja, die Diagnose ist Trans. Also ist die richtige Behandlung eine transmedizinische Behandlung, die im schlimmsten Fall dazu führen kann, in einen objektiv gesunden Körper einzugreifen und den objektiv dauerhaft krank zu machen.
Letztlich ist es die Politik, die entscheidet, wie weit die Medizin gehen darf, was sie tun kann. Welche Forderungen ganz konkret haben Sie an die Politiker?
Die erste Forderung ist dieses Selbstbestimmungsgesetz, was diese Fiktion, dass man das Geschlecht ändern könnte, überhaupt erst gesetzlich statuiert, dass das überprüft wird und im Zuge dieser Überprüfung abgeschafft wird. Ansonsten fordern wir ein striktes Verbot von transmedizinischen Eingriffen bei Minderjährigen, bei unter 18-Jährigen, starke Durchsetzung, starke Überprüfung der Ärzte und auch eine Empfehlung und eine Überarbeitung dieser Leitlinie, die sich in Einklang mit dem internationalen Trend gegen Transmedizin ausspricht.
Die Entwicklung in diesem Bereich ist sehr rasant verlaufen. Was noch vor einigen Jahren für breites Unverständnis gesorgt hätte, das ist inzwischen routinierter Alltag. Mal ganz ehrlich, gibt es überhaupt noch ein Zurück? Gibt es eine Chance, diese Entwicklung zu stoppen?
Ja, gibt es. Also man sieht, dass zum Beispiel in Schweden oder in Großbritannien, in England ist diese NHS Tavistock Klinik geschlossen worden, dass da sofort die Nachfrage abgenommen hat. In den USA, wo unter Trump in einigen Staaten Transoperationen verboten worden sind und auch die Werbung dafür verboten worden ist, geht natürlich überall die Nachfrage danach zurück, weil es ist ja eine nicht natürliche Nachfrage, sondern es ist eine erzeugte Nachfrage, die dadurch kommt, dass man den Kindern und Jugendlichen quasi als Option anheimstellt, es sei eine Hilfe, wenn sie ihr Geschlecht ändern würden. Und sobald man eben diese Beeinflussung aufgibt, finden Leute wieder zurück. Und man muss ihnen natürlich trotzdem gleichzeitig Hilfe anbieten. Das fordern wir natürlich auch. Aber Deutschland sollte sich da an die internationalen Vorbilder halten und nicht glauben, mit einem medizinisch schädlichen Weg hier das Richtige für Jugendliche zu machen.
Sie bestreiten also nicht in dem Sinne, dass es Leute gibt, die subjektiv unter dieser Geschlechtsdysphorie leiden und in dem Sinne Hilfe brauchen und plädieren für Alternativen ohne operativen Eingriff. Wie sehen denn diese Alternativen ganz konkret aus? Ist das einfach eine Psychotherapie?
Ja, man muss tatsächlich auch nochmal an dieses Narrativ drangehen, der Geschlechtsdysphorie. Das ist eine umstrittene psychiatrische Diagnose, die es vorher nicht so gab, für die Ablehnung des eigentlichen biologischen Geschlechts. Der Transsexualismus, das war eine tatsächliche Diagnose. Dann wurde abgeschafft, dass das Krankheitswert hat. Gleichzeitig wurden mit einer Diagnose, die keinen Krankheitswert mehr haben soll, wurden medizinische Eingriffe begründet und natürlich auch begründet, dass die Allgemeinheit für diese Behandlungen zahlen soll. Das ist ja nicht, das zahlen die Leute nicht aus eigener Tasche, sondern Krankenkassen übernehmen das. Und das sind richtig hohe Kosten. Ich habe von einem Psychiater aus der Uniklinik Münster gehört, der sagte, dass die Krankenkassen für einen Penoidaufbau 90.000 Euro zahlen sollen. Also hier ist auch sozusagen ein sehr, sehr großer Markt und das ist ein großes finanzielles Interesse natürlich der Beteiligten, diese Operationen durchzuführen.
Die Juristin und Autorin Eva Engelken im Gespräch über Transmedizin. Gegen diese finden am 15. September in Münster und am 17. September in Berlin Protestaktionen statt. Besten Dank, Frau Engelken.
Vielen Dank, Herr Milius, für das Gespräch.
Das war Konterfunk aktuell am Freitag. Heute unter anderem ebenfalls im Programm unsere Sendung Mann und Frau. Wir treffen dort auf Annalena Baerbocks Selbstinszenierungen in New York, das Schweigen nach der Ermordung einer jungen Ukrainerin in den USA und auf die Mädelsabende, eine reichlich schräge neue Sendung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das war Konterfunk aktuell. Am Mikrofon verabschiedet sich Stefan Milius.